MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Linda Burkhardt. Eine neue millionenschwere Himmelskönigin ist in München eingetroffen, passend zum Marienmonat Mai. Sie ist etwas größer als ein DIN A4-Blatt und gehört jetzt einem der bedeutendsten Museen der Welt, der Alten Pinakothek. Sie hat ein wichtiges Werk des Malers Hans Baldung Green erwerben können. Der Ankauf dieses Marienbildes gilt als Sensation. Demnächst wird es zu sehen sein, zusammen mit anderen hochkarätigen Werken aus der Sammlung. Das MKR hat dieser Himmelskönigin seine Referenz erwiesen und durfte sie schon einmal anschauen.
Gabriel Dette schwärmt von der neuen Himmelskönigin, für deren Wohlergehen er zuständig ist. Seit 2 Jahren betreut er die Sammlung altdeutscher Malerei in der Alten Pinakothek in München. Also Bilder von Dürer und Co. aus der Zeit um 1500. Mit der von Hans Baldung Green gemalten Himmelskönigin hat das Museum einen Coup gelandet.
Es ist mit Sicherheit der wichtigste Neuankauf für diesen Sammlungsteil seit sehr vielen Jahrzehnten. Man muss sehr lange zurückgehen, um einen ähnlich bedeutenden und qualitätvollen Zuwachs verzeichnen zu können.
Das Werk stammt aus einer amerikanischen Privatsammlung. Stiftungen haben den Ankauf ermöglicht. Über den Preis wird Stillschweigen bewahrt. Die Alte Pinakothek besitzt den wohl wichtigsten Bestand altdeutscher Malerei weltweit. Auch etliche Werke des Dürer-Schülers Hans Baldung Green sind darunter. Besonders meisterhaft und berühmt sind seine Frauendarstellungen. Und da füllt die Himmelskönigin doch eine Sammlungslücke.
Wir haben kein kleinformatiges Andachtsbild von Hans Baldung Green bisher gehabt. Das ist ein wichtiger Aspekt im Schaffen dieses einzigartigen Künstlers. Vor allem aber hat dieses Bild eine so hohe malerische Qualität und dass es eben die bestehenden Sammlungsteile ideal ergänzt und nochmal einen Höhepunkt und Akzent hinzufügt, der uns bisher gefehlt hat.
Dargestellt ist Maria mit dem Jesuskind. Sie trägt eine sogenannte Bügelkrone, ähnlich wie die deutschen Kaiser. Über ihr öffnet sich wie in einem Lichttunnel der Himmel. Dieser Lichttunnel sieht aus wie aus einem Science-Fiction-Film. Schon allein deshalb bleibt der Blick daran hängen. Das kleine Bild trifft damit auch eine große Aussage.
Dass wir hier nicht eine Mutter mit einem Kind sehen, sondern dass wir einer himmlischen Vision von kosmischen Dimensionen letztlich, dass wir der zuteil werden. Und wir sehen hier tatsächlich ein Jesuskind, das irdischer nicht sein könnte. Wir sehen einen Säugling, der als Säugling gegeben ist, der blind und hungrig an der Brust seiner Mutter trinkt, der so überhaupt nichts hat vom zukünftigen Erlöser und Weltenherrscher.
Dieser realistisch gemalte Jesus mit viel Babyspeck verdeutlicht, was Christen glauben. Mit diesem Kind hat sich Gott mit Haut und Haar auf die Menschen eingelassen, die er liebt und für die er sich sogar opfert. Auch das hat Hans Baldung Green raffiniert in sein Bild eingearbeitet. Um das Kind ist eine große Stoffwindel gewickelt. Es erinnert an das Lendentuch, das Jesus auf Kreuzigungsdarstellungen trägt. Zu sehen ist die gerade erworbene Münchner Himmelskönigin in einer Neupräsentation der Sammlungsbestände altdeutscher und flämischer Malerei. Diese Bilder brachten etwas Neues in die Kunst. Sie erzählen Geschichten mit vielen Details und Alltagsbezügen. Dazu gehören die damalige Mode und Landschaften, genauso wie Waffen oder Werkzeuge von damals.
Der Betrachter wird dabei auf eine neue und vorher in dieser Form nicht bekannte Art und Weise ins Bild eingebunden, denn er sieht unter anderem lauter Dinge, die er aus seinem Alltag kennt. Das heilige Geschehen wird in seine Gegenwart und seine erfahrbare Umgebung geholt. Dafür muss man die aber erstmal so darstellen können, damit das funktioniert.
Das hatten diese Künstler durch einen intensiven internationalen Austausch gelernt und immer mehr perfektioniert. Ebenso wie sie die Menschen auf ihren Bildern wiedergaben. Das hungrige Jesuskind von Hans Baldung Green, das sich an die Mutterbrust drängt, war etwas Neues. So echt und lebensvoll, dass es auch Betrachter von heute unmittelbar anspricht.
Diese Bilder zeigen Personen aus Fleisch und Blut, zeigen Menschen, die Gefühle haben, zeigen Zwiespälte, in denen sie stecken, zeigen auch moralische Entscheidungen und Abwägungen und letztlich auch Hinweise darauf, wie man ein gutes, gelingendes Leben führen sollte. Und das sind Dinge, die uns natürlich heute genauso umtreiben.
Die alten Meister sind also alles andere als von gestern. Sie haben bis heute gültige Maßstäbe für das Erzählen mit und in Bildern gesetzt. Die Alte Pinakothek besitzt einen unermesslichen Schatz an solchen Gemälden. Aus Platzgründen waren in den vergangenen 5 Jahren allerdings sogar Hauptwerke abgehängt. Das ändert sich nun in der neuen Präsentation, die bis Mitte 2026 zu sehen ist. Und Gabriel Dette spricht deshalb eine dringende Einladung aus.
weil diese Bilder wirklich spektakulär sind, und zwar jedes einzelne von ihnen. Sie waren lange Zeit nicht zu sehen. Kommen Sie vorbei, Sie werden nicht glauben, dass diese Bilder im Depot gewesen sind und nicht gezeigt worden sind. Und Sie müssen natürlich unsere herausragende Neuerwerbung von Hans Baldung Green im Original betrachten, denn so schön die schon auf Abbildungen aussieht, das gilt für alle diese Bilder. Die Konfrontation mit dem Original ist nach wie vor durch nichts anderes zu ersetzen.
Ab dem 5. Juni ist dazu Gelegenheit in der Neupräsentation mit dem Titel »Wie Bilder erzählen – Storytelling« von Albrecht Altdorfer bis Peter Paul Rubens. Aus der Alten Pinakothek in München, Alois Bierl für das MKR.
Wir steuern auf ein extra langes Wochenende zu. Viele haben Brückentag und fragen sich, was lässt sich denn da Schönes machen? Eine Zeitreise zum Beispiel klingt unmöglich, gibt's aber im Kloster Andex.
Bayerns heiliger Berg. Ihr möget ihn kaum erkennen, hier in seinem alten Antlitz zur Gründungszeit unseres Klosters, 1455.
Das, was da zu hören ist, ist Heinrich Breitnacher, der letzte Apotheker in der alten Apotheke auf dem Heiligen Berg. Der ist die erste Station auf der Zeitreise. Zusammen mit TimeRide hat das Kloster nämlich etwas Neues auf die Beine gestellt, sagt Jasper Brücker von der Geschäftsleitung.
Mit Hilfe der Virtual Reality kann man eine Zeitreise machen in die Vergangenheit. Und Kloster Annex und der Heilige Berg, der hat eine wahnsinnig reichhaltige Geschichte. Und damit wir nicht nur das Hier und Heute sehen, können wir mit Hilfe unter anderem der VR-Brillen, aber auch der anderen Medien, die wir einsetzen, in die Zeit zurückreisen. Alter Menschheitstraum wird dadurch wahr.
Die Besucher dürfen in das alte Gebäude der Apotheke hinein. Da gibt's dann Kopfhörer und einen Code, mit dem über das Handy die Zeitreise gestartet wird. Los geht's am Bild des Apothekers. Das ist aber nicht statisch, sondern bewegt sich beim Reden.
Grüß Gott! Begehret ihr eine Arznei wider eure Gebrechen oder suchet ihr vollkommene Kur? Nun, so seid ihr all hier wohl am rechten Orte. Willkommen in unserer bescheidenen Apothek.
Insgesamt gibt es 4 Stationen. Neben dem Bild einen weiteren Raum, das Laboratorium. Und da sieht es wirklich noch so aus, als wäre gestern Medizin gemacht worden. Mörser und Behälter voll mit duftenden Gewürzen, Bücher an der Wand und auch hier gibt's Medizingeschichte.
Ja, ihr hörtet richtig. Es ist Brauch, kleine, auf Papier gedruckte Heiligenbildnisse herunterzuschlucken. Man reicht sie übrigens auch krankem Vieh, denn sonderlich hier, auf dem Lande, ist das Vieh zumeist das Kostbarste, was die Menschen besitzen.
Auch wenn die Geschichten teils zum Schmunzeln sind, wichtig bei der Zeitreise war, auch Abt Johannes Eckert, vor allem eines zu zeigen.
Also so in der modernen Medizin haben wir ja oft den Menschen so ein bisschen reduziert, die leibseelische Einheit etwas außer Acht gelassen. Für mich ist ganz besonders, dass es gelingt, den ganzheitlichen Ansatz von Heilung rüberzubringen.
Am Schluss kommt dann für viele sicher das Highlight der Zeitreise. Die Kopfhörer werden gegen eine VR-Brille getauscht. Die deckt Augen und Ohren ab und damit wird jeder Besucher selbst ein Teil der Geschichte, sagt Jasper Brücker.
Vor ihren Augen entsteht eine Szenerie. Sie können sich 360 Grad umdrehen mit der Brille. Sie sehen vor sich, hinter sich, über sich, unter sich Dinge passieren. Sie stehen mittendrin im damaligen Leben. Sie fühlen sich, als wären sie in dem jeweiligen Jahr, wo diese Szene spielt, als könnten sie da eingreifen. Es ist also nicht nur ein Fernseherlebnis, sag ich mal, wo man zuschaut, sondern man ist mittendrin dabei.
40 Minuten etwa dauert die Zeitreise mit allen Sinnen auf dem Heiligen Berg und danach vielleicht noch gemütlich einkehren im Bräustüberl, aber dann live im Hier und Jetzt. Maria Ertl fürs MKR.
Immer wieder gibt es Ärger in den Pfarreien des Erzbistums, weil ein liebgewordener Pfarrer versetzt werden soll. Obwohl diese Versetzungen alle 10 bis 15 Jahre üblich sind, protestieren viele Gemeinden immer wieder beim Ordinariat gegen diese Praxis. Wie gerade jetzt im Pfarrverband Holledau. Nach 10 Jahren soll Pfarrer Stefan Rauscher den Pfarrverband verlassen und nach Assling gehen. Und für den Seelsorger ist dieser Schritt sehr schwer.
Beruflich als Pfarrer bin ich da beheimatet und es hat sicherlich einen Wert, dass die Leute sagen, den kennen wir. Aber ich glaube, es schleift ja manches ein. Also ich verstehe auch die Argumentation vom Ordinariat, dass man sagt, okay, eine Pfarrei soll nicht auf den Pfarrer zentriert sein. Und dann kommt aber die private Ebene dazu, dass ich deswegen trotzdem einfach als Mensch schwer weggehe, auch wenn ich es als Pfarrer verstehe, weil ich sage, Du baust ja Freundschaften auf. Du lebst mit den Leuten, mit den ganzen Feste. Ich meine, Seelsorge basiert ja nur über Beziehung, ja.
Und diese Beziehungen sind 10 Jahre lang gewachsen. Rauscher war hoch angesehener Seelsorger, hat Theater gespielt, war in der Holledau daheim. Sogar eine Internetpetition haben Gemeindemitglieder gegen sein Weggehen gestartet. Pfarrer Rauscher sieht das mehr als Anerkennung für seine Arbeit, als ein Aufbegehren gegen die Versetzung. Und jetzt geht er nach Assling im Landkreis Ebersberg.
Ich habe immer gesagt, ich fühle mich in der Pfarrei wohl, ich werde mich nicht wegbewerben. Aber ihr wisst, wenn ihr was braucht, dann müssen wir drüber reden. Genau, und das ist passiert. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass das keine gute Zusammenarbeit war, ganz im Gegenteil.
Ganz anders ist es bei Pfarrer Rainer Maria Schießler gelaufen. Seit 32 Jahren ist er Seelsorger in der Münchner Pfarrei St. Max. Er erinnert daran, dass Pfarrer sozusagen mit ihrer Pfarrei verheiratet sind, wenn sie dort installiert wurden.
Wenn sie nicht installiert sind, dann sind sie ja keine Pfarrer in dem Sinn, sondern Pfarradministratoren und damit kannst du sie jederzeit versetzen. Das ist jetzt gängige Praxis geworden, wo man jetzt immer weniger Pfarrer hatte und flexibel sein musste in der Personalverwaltung, dass man gesagt hat, wir installieren ihn nicht, dann können wir ihn jederzeit woanders hin tun. Dafür hast du einen Gehorsam versprochen und die Installation ist sozusagen eine gewisse Grundsicherung. Du bist nicht einfach verfügbar für den Bischof. Der Gehorsam gilt trotzdem.
Dabei hat Pfarrer Schießler durchaus Verständnis dafür, dass das Ordinariat Priester einsetzt, wo es sie dringend braucht. Aber er ist auch froh, mit der Pfarrei St. Max im Münchner Glockenviertel eine feste Heimat gefunden zu haben.
Ich muss sagen, ich habe nie die Jahre gezählt. Sie sind einfach ins Land gegangen. Und heute kann ich zurückschauen und kann sagen, es war für mich der richtige Weg. Ich weiß nicht, ob ich so flexibel gewesen wäre, dass ich jetzt mal eine andere Pfarrei nehme. Im Letzten sind die Pfarreien irgendwie gleich. Du taufst dieselben Kinder, du grabst dieselben Leidei, du hast dieselben Lesejahre wie in einer anderen Pfarrei auch. Ich wollte zweimal mich einmal verändern. Man hat mich nicht einmal angehört. Und dann muss ich sagen, ja, dann ist das ein Eierwille und nicht bloß meiner.
Inzwischen ist Schießler 64 und wird wohl auf seiner angestammten Stelle bleiben. Dass Pfarrer sich aber immer wieder auf neue Stellen bewerben sollen, wissen die Seelsorger schon seit dem Priesterseminar, erklärt Joachim Hellemann, Ressortleiter Personal im erzbischöflichen Ordinariat. Und das hat gute Gründe.
Es findet sich auch in der Wirtschaft, es findet sich im öffentlichen Dienst, dass gerade bei Leitungsstellen nach einem gewissen Zeitraum die Positionen neu besetzt werden. Viele gute Argumente sprechen dafür, denn nach vielen Jahren auf einer Stelle kann so etwas wie Betriebsblindheit entstehen. Was heißt, man gewöhnt sich, man kennt die Abläufe und hat sich damit praktisch auch abgefunden. Und auch die Gefahr besteht, dass auch die Stärken und Charismen, die jemand mitbringt, ich will mal sagen, verkümmern.
Eine Veränderung bringt auch die Chance, mal etwas völlig Neues zu machen, als Landseelsorger in die Stadt zu gehen beispielsweise. Wegen des Mangels an Priestern werden die Seelsorger auch immer flexibler werden müssen. Rechtlich gesehen kann das Ordinariat nur an die Priester appellieren, dass sie Gehorsam gelobt haben.
Kirchenrechtlich ist es so, dass der Pfarrer fest installiert auf seine Stelle ist. Das heißt, der Bischof kann ihn nicht einfach abberufen oder versetzen. Das geht nur unter ganz bestimmten engen rechtlichen Voraussetzungen. Das heißt, wir haben die Erwartung oder auch die Forderung an den Priester, nach 10, 15, 20 Jahren zu wechseln. Es gibt einzelne Priester, die aus bestimmten Gründen sich dem widersetzen. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Es kann manchmal so sein, dass vielleicht Eltern in der Nähe leben, um die sie sich besonders kümmern, die sie pflegen.
Zur Versetzung gezwungen werden kann also ein Priester eigentlich nur, wenn er sich etwas hat zu Schulden kommen lassen oder das Verhältnis zur Pfarrei komplett zerrüttet ist, sagt Personalchef Hellemann. Ansonsten wird man immer versuchen, eine Einigung zu finden. Willi Witte für das MKR.
Sie wohnt Tür an Tür mit Kaiserin Sissi, mit Papst Johannes dem 23. und neuerdings auch mit Franz Beckenbauer. Das sind aber nur 3 von über 650.000 Mitbewohnern, die alle bei Irmgard Jörg im Haus untergekommen sind. Seit gut 20 Jahren sammelt sie Sterbebilder. Die erinnern an Verstorbene und werden in katholischen Regionen traditionell nach Beerdigungen an die Trauergäste verteilt. Mittlerweile hat sie mehr Sterbebilder als Augsburg, Ingolstadt, Regensburg und Rosenheim zusammen an Einwohnern zählen. Das MKR hat mit der Sammlerin in ihren Ordnern geblättert.
Ja, ich kann da gar nichts weg, was mit den Sterbebildern zu tun hat. Und ich sage nicht, jedes Sterbebild. Also
Irmgard Jörg steht alles, im ehemaligen Kinderzimmer in ihrem Haus bei Eichstätt. Schon seit längerem ist es das Sterbebildzimmer. In Schachteln, Leitsordnern und Alben hat sie die kleinen Gedenkzettel geordnet. Die ältesten reichen bis in die 1830er Jahre zurück. Erinnerungen an über 650.000 Verstorbene, vor allem aus Deutschland, aber auch aus aller Welt.
Und ich sage immer, bei mir haben es alle Platz. Und ich bin halt der Meinung, das sind alles Menschen gewesen, die haben mehr mitgemacht, wie wir halt mitmachen. Die Leute haben es verdient, dass man es in Ehren haltet und dass man ihnen ein Andenken bewahrt.
Gerade liegt das Sterbebild Franz Beckenbauers vor ihr, das sie in eine Klarsichthülle schiebt. Sie hat beim FC Bayern darum gebeten, vor kurzem ist es eingetroffen. Zusammen mit einer Danksagungskarte der Witwe Franz Beckenbauers, die Irmgard Jörg natürlich zum Sterbebild dazulegt.
Es wird auch der Briefumschlag aufgehoben, also kommt in einen Ordner rein. Ich habe ihn sogar neben seinen Sohn gelegt, der wo auch erst verstorben ist vor einigen Jahren. Und ich glaube, dass jetzt Vater und Sohn wenigstens bei mir im Album zusammen sind und ich hoffe im Himmel auch oben.
Franz Beckenbauer und sein Sohn haben ihren Platz in einem eigenen Ordner für Prominente. Andere Sonderkategorien in Irmgard Jörgs Sammlung sind etwa Adel, Geistliche oder Mordopfer. Für gewöhnlich ordnet sie die Sterbebilder nach Alphabet und Regionen. Die kleinen Leute sind ihr dabei mindestens so lieb wie Prominente. Aus einem Album zieht sie ein Sterbebild von 1919. Das Bild ist abgegriffen, am Rand eingerissen, auf der Rückseite steht ein Gebet. Es erinnert an die mit 42 Jahren gestorbene Streicherbäuerin aus Großeichenhausen.
Und dieses Bild berührt mich deswegen besonders, weil es sehr, sehr benutzt ist. Das heißt, das Bildchen wurde sehr oft in die Hand genommen. Also es war irgendjemand, der dieser Frau sehr nachgetraut hat. Ob das jetzt ein Kind war oder der Ehemann. Auf jeden Fall, man kennt, dass bestimmt viel gebetet worden ist für diese Frau, weil sie eben auch sehr jung gestorben ist.
Irmgard Jörg bekommt immer wieder feuchte Augen, wenn sie gerade dieses Bild betrachtet. Oft erhält sie ganze Stapel von solchen uralten Zetteln, die sonst im Altpapier landen würden. Etwa von einem älteren Mann, der gerade eine schlechte medizinische Prognose erhalten hatte und plötzlich vor ihrer Tür stand. Er war ohne Familie und hatte sich in einer schlaflosen Nacht Gedanken über seinen Nachlass gemacht.
Und da sind ihm seine Sterbebeutel gekommen. Und dann hat er gesagt, Mei, hat er gesagt, die sind noch von der Mutter da, die sind von der Tante da. Die werfen es weg, die werfen es weg. Und dann ist ihm eingefallen, dass er über mir was gelesen hat. Und hat mir diese Sterbebilder gebracht, weil er hat einen hohen Blutdruck. Und wenn er das nicht überlebt, er will, dass diese Bilder in guten Händen sind. Und ich habe ihm hoch und heilig versprochen, dass davon keines entsorgt wird.
Ein Versprechen, das Irmgard Jörg auch über ihre eigene Lebenszeit hinaushalten kann. Das Archiv des Münchner Erzbistums wird die Sammlung einmal komplett übernehmen. Dort hat der Kirchenhistoriker Roland Götz den wissenschaftlichen Wert der Sammlung eingeordnet.
Die Sammlung von Frau Jörg ist einerseits zahlenmäßig sehr groß, dann erstreckt sie sich aber über ganz verschiedene Regionen, auch über den ganzen Zeitraum, in dem Sterbebilder gibt. Und das Entscheidende ist, Frau Jörg hat all ihre vielen Sterbebilder in einer riesigen Excel-Tabelle auch erfasst und nach verschiedenen Gesichtspunkten erschlossen.
3 bis 4 Stunden sitzt Irmgard Jörg täglich am Computer, um die Daten der Sterbebilder zu erfassen. Eine Fundgrube für Medizin- und Sozialhistoriker, Kulturwissenschaftler, Heimat- und vor allem Ahnenforscher. Ständig melden sich bei ihr Privatleute, die die Genealogie ihrer Familie erkunden. Und Irmgard Jörg beantwortet jede Anfrage, scannt und verschickt zahllose digitalisierte Sterbebilder ohne jede Gebühr.
Nein, ich habe keine Gebühr. Das mache ich nicht, weil ich sage, jeder Mensch muss irgendwas Gutes im Leben tun. Der eine macht das, der andere macht das. Und ich sage, ich gebe halt kostenlos Auskunft über meine Sterbebilder. Das Einzige, ich schreibe dazu, falls Sterbebeutel doppelt habt oder auch loswerden wollt oder bevor sie es wegschmeißt, schickt es mir.
Und jedes davon nimmt Ingeborg Jörg auch ein bisschen die Angst vor dem Tod. Die vielen Sterbebilder haben ihr beigebracht, nicht mehr mit der eigenen Vergänglichkeit zu hadern.
Da sehe ich eigentlich, es muss jeder gehen, egal ob er Geld hat oder ob er arm ist oder reich ist oder ob er schön ist oder dick oder dünn ist, es muss jeder gehen. Und es sind jetzt schon so viele vor mir gegangen, die wo ich Kind habe. Und ich freue mich, dass ich es vielleicht einmal wieder sehe oder auch nicht. Es gibt da die, sehe ich gern wieder und andere, mein Gott, die muss ich jetzt nicht unbedingt wieder sehen.
Mit welchem Sterbebild sie sich selbst aus dieser Welt verabschieden will, weiß die 67-Jährige natürlich auch schon. Anregung hat sie ja genug in ihren Ordnern und Schachteln. Genaueres über den bereits vorhandenen Entwurf will sie aber noch nicht verraten.
Das sage ich einer noch nicht, was draufsteht. Okay. Also, weil ich habe einen schönen Spruch ausgesagt, einen bayerischen Spruch. Den habe ich ein bisschen leicht verändert, dass er auf mich passt. Der kommt drauf und ein paar Petal kommen drauf.
Gleich mehrere?
Ja, natürlich, aber wo ich nur ein bisschen jünger und schöner bin auch.
Bis es soweit ist, will sich die Sammlerin aber noch viel Zeit lassen. Schließlich erhält sie nach wie vor jede Woche Dutzende Sterbebilder, die sie einordnen und in ihre Excel-Tabelle eintragen muss. Aus dem Sterbebildzimmer von Irmgard Jörg, Alois Bierl für das MKR.
Dieser Beitrag ist mit in der Auswahl zum Publikumspreis beim Bayerischen Radiopreis. Gerne mit abstimmen. Den Link und mehr Infos finden Sie auf innehalten.de. Etwa die Hälfte der deutschen Internetnutzer hat schon mal Online-Dating ausprobiert. Eine Studie hat aber auch ergeben, dass die meisten davon lieber offline jemanden kennenlernen würden. Vielleicht hatten Sie auch schon mal ein echtes Horror-Date, so wie in dem neuen Roman von Sebastian Fitzek. Den stellen wir Ihnen jetzt vor in unseren Buchtipps.
Buchprofile, der MKR-Lesetipp, der Roman.
Sebastian Fitzek, Horror-Date. Der Untertitel des Buches verrät gleich, dass es sich dabei nicht um einen Thriller handelt, auch wenn man beim Dating auf viele Psychos trifft. Das gibt schon einen kleinen Hinweis darauf, dass es in dem dritten Roman von Sebastian Fitzek wieder recht humorvoll zugeht. Selbst wenn es um ernste Themen geht. Raphael ist unheilbar krank, doch er will sich noch ein letztes Mal verlieben. Deshalb meldet er sich bei der Dating-Plattform The Walking Dead an. Eine Single-Börse für Menschen, die nicht mehr lange zu leben haben. Der belesene Raphael lernt dort die ebenfalls schwerkranke Nala kennen. Vor allem die Liebe zur Literatur verbindet die zwei. Doch als es zum ersten Blind Date kommen soll, geht es Raphael so schlecht, dass er seinen besten Freund Julius schickt, der sich für ihn ausgeben soll. Der ist aber das absolute Gegenteil von Raphael. Ein echtes Horror-Date ist vorprogrammiert. Wirklich lustig geschrieben, trotz der existenziellen Fragen des Lebens im Angesicht des Todes. Horror-Date von Sebastian Fitzek kostet knapp 17 Euro.
Das Kinderbuch.
Sarah Welk, Frei, bester Sommer, Teil 1. Joshua ist 14 Jahre alt und in seinem Leben schon viel herumgekommen. Seine Mutter ist eine erfolgreiche Künstlerin und viel unterwegs. Nachdem Joshua bereits in Berlin, Hamburg, Neapel und Wien gelebt hat, muss er jetzt in das kleine Kuhdorf Rottloch ziehen. Das passt dem Teenager natürlich erstmal gar nicht. Doch in der neuen Schule erwartet ihn gleich ein spannendes Projekt. Die Jugendlichen sollen ganz alleine ein paar Tage im Wald verbringen. Zum ersten Mal knüpft Joshua echte Freundschaften und auch die erste Liebe wird ein Thema. Eine Coming-of-Age-Geschichte, die Mut macht, stark und modern erzählt. Für Jungen und Mädchen ab 12 Jahren. Frei, bester Sommer von Sarah Welk kostet 15 Euro.
Das Sachbuch.
Andreas Budlock, Leo der 14. Zum ersten Mal ein Amerikaner und ein Augustiner auf dem Papststuhl. Leo der 14. wurde in einem recht kurzen Konklave am 8. Mai zum Papst gewählt. Jetzt fragt sich jeder, wie ist er so drauf? Was können wir von ihm erwarten? Wird er den Weg von Franziskus fortsetzen? Und welche Folgen hat seine Wahl für die katholische Kirche? Der Jesuit und Vatikankenner Andreas Budlock gibt in diesem Buch exklusive Einblicke in die Geschehnisse rund um das Ende des Pontifikats von Franziskus und den Beginn eines neuen. Leo, der 14. von Andreas Budlock, ist ab diesem Mittwoch im Handel erhältlich und kostet 19 Euro.
Buchprofile, der MKR-Lesetipp. Alle Buchempfehlungen finden Sie im Michaelsbund Onlineshop und in der Buchhandlung Michaelsbund. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.